Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Und bevor wir heute einsteigen mit Gelesen, gibt es zwei Dinge zu vermelden. Zum einen haben wir ein wunderschönes Bild bekommen von der großartigen Kamelschwalbe, Kamelschnecke, ach keine Ahnung, Kamel. Vom Kamel halt, es ändert ja auch seine Namendauer, ich weiß auch nicht. Es hat irgendwann alle Tiere durch, glaube ich. Irgendwas
das
mit Kamel.
Das ist manchmal schon verwirrend, ja.
Also das Kamel hat uns ein wunderschönes Bild geschickt und zwar Madeleines und Tee.
Hm.
Nicht? Wegen Prust und so. Wundervoll. Dann gibt es zu vermelden, ich war zu Gast und zwar war ich im Auftrag des Fußballs war ich unterwegs sozusagen und habe im wundervollen Weserfunk über Werder Bremen sprechen dürfen. Das war super, das hat richtig Spaß gemacht. Also viele Grüße an den Weserfunk, an die lieben Menschen dort. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Dann kann man, wenn man Fußball interessiert ist oder wenn ihr Fußball interessiert seid, vielleicht da auch mal reinhören. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Podcast für Menschen, die sich für Werder Bremen interessieren oder die sich für Fußball interessieren. So. Nun aber, gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadt-Kurier. Und wir kommen zu jemandem, der so ein bisschen das Pendant zu Spinoza ist, wenn man so will. Und das ist David Hume. Auch der ist nämlich aus dem 18. Jahrhundert. Der ist nämlich 1711 in Edinburgh geboren. Er schrieb sich als Zwölfjähriger 1723 an der Universität zu Edinburgh ein. Er lernte dort Latein, Griechisch, Logik und Metaphysik. Er begann dann 1726 das Studium der Rechtswissenschaft. 1729 brach er das Studium allerdings wieder ab, da er, wie er selber sagt, eine unüberwindliche Abneigung gegen alles außer gegen Philosophie und allgemeine Gelehrsamkeit verspürte. Ab 1734 hielt Hume sich dann in Frankreich auf. Er arbeitete dort zwei Jahre lang an der Fertigstellung des Treatise for Human Nature. In London war er dann ab 1737 und hat dort 1740 das Werk zum Druck gegeben. Allerdings ohne große Resonanz, weil hat irgendwie keinen interessiert. Er hat dann selber sogar noch anonym eine Rezension für diese Schrift geschrieben, was allerdings auch nicht wirklich viel gebracht hat. Allerdings hat es gereicht, um ihn den Ruf als Atheist, Materialist und Amoralist einzubringen. Und das wiederum hatte zur Folge, dass seine Bewerbung auf den Lehrstuhl für Ethik und pneumatische Philosophie in Edinburgh scheiterte. Ja, 1741 und 1742 wurden dann Humes Essays Moral and Political veröffentlicht. Er wurde Bibliothekar des Juristenkollegiums in Edinburgh und begann die Arbeit an seiner seit 1745 geplanten Geschichte Englands. Und das ist eigentlich auch das, womit er erstmal bekannt wurde. Er hat dann auch noch The Natural History of Religion veröffentlicht. Das stieß dann nicht nur in akademischen Kreisen auf Ablehnung, weil 1761 wurden alle Schriften Humes vom Vatikan selbstverständlich auf den Index gesetzt. Er ging 1766 nach London, wohin er den mit Haftbefehl gesuchten Jean-Jacques Rousseau eingeladen hatte, um ihm dort Asyl zu verschaffen. Das hat ihm dieser nicht so richtig gedankt, denn er floh nach wenigen Monaten aus Misstrauen gegenüber Hume, trug dann auch noch einen publizistischen Streit aus und kehrte dann nach Frankreich zurück. Er selber 1769 kehrte dann nach Edinburgh zurück, um dort seinen Lebensabend im heimatlichen Schottland zu verbringen, vielleicht auch im heimlichen, wer weiß. Über seine letzten Jahre schrieb dann ein Freund von Hume, und zwar der Nationalökonom Adam Smith, mit dem er befreundet war, obwohl er sich sehr viel schwächer fand, verließ ihn sein heiterer Sinn doch nie und er fuhr fort, wie gewohnt, sich damit zu unterhalten, seine eigenen Werke für eine neue Ausgabe zu berichtigen, Bücher zu seinem Vergnügen zu lesen, Gespräche mit seinen Freunden zu führen und manchmal abends eine Partie Whist zu spielen, ein Spiel, das er wohl besonders mochte. Ich weiß nicht, was es ist, es handelt sich um ein Kartenspiel. Am 25. August 1776 starb er dann, nachdem er durch, wie es damals hieß, chronische Diarrhoe von mehr als einem Jahr Dauer zunehmend schwächer geworden war.
Puh, das möchte man nicht haben.
Nee, das möchte man nicht haben. Es hieß auch an irgendeiner anderen Stelle, er starb aufgrund innerer Turbulenzen. Hm. Also, so nichts
Genaues
weiß man nicht.
Die Formulierung ist für Philosophen allerdings ganz angemessen.
Ja, ne? Das finde ich eigentlich auch. Ja. Er hatte Einfluss auf das, was nach ihm kam. Er hatte vor allem auch Einfluss auf Kant. Er war mittelbar einer der Vordenker für die Aufklärung. Das vereint ihn oder das macht ihm dann wieder als eine Gemeinsamkeit mit Spinoza. Und er hatte Einfluss auf den Positivismus, auf die analytische Philosophie und auch auf den Konstruktivismus. Aber da kommen wir gleich drauf. Das ist das, wo ich raus bin.
Beim Konstruktivismus?
Ja.
Ja, der hat ein paar merkwürdige Blüten, das muss man
sagen. Das mag ich nicht. Das ist mir nix. Aber gut, okay, fangen wir mal an. Also er war zunächst einmal Sensualist. Das ist eine Spielart des Empirismus. Da bin ich schon eigentlich raus an der Stelle.
Empirismus ist nichts für dich, oder warum?
Nee, nicht wirklich. Und zwar war er der Meinung, ich nehme nur das als wahr an, was ich wahrnehme. Also er war der Meinung, was wir wahrnehmen, das ist das, was wirklich ist. Alles andere ist abgeleitet, also das, was wir draus machen. Eindrücke und Vorstellungen fasst Hume unter dem Oberbegriff Perceptions zusammen. Diese sind alles, was dem menschlichen Geist, der erkennen will, vorliegt. Zu diesen Perceptions gehören alle die Tätigkeiten des Sehens, Hörens, Urteilens, Liebens, Hassens und Denkens. Und daran knüpft dann eben Kant seine Kritik der reinen Vernunft an, der ja auch eher der Meinung war, alle Erkenntnis setzt sich aus Anschauung und Denken zusammen. Und er war ja auch einer derjenigen, die gesagt hat, haben, das mit der Realität ist so eine Sache. So, diese Wahrnehmung, diese Perceptions, die stehen am Anfang und sie gehen allem voran. Und es gibt starke und schwache Wahrnehmungen. Es gibt die starken Wahrnehmungen, laut Hume, das sind die Impressions. Und es gibt die schwachen Wahrnehmungen, das sind die Ideas. Diese Impressions, nennen wir sie mal Eindrücke, das sind die Sinnesempfindungen, hören, sehen, fühlen, verlangen, so. Und die schwachen Wahrnehmungen, das sind die Vorstellungen, das sind schwache Abbilder der Eindrücke, also Gedanken, könnte man sagen. So Sachen wie Erinnerungen, Nachdenken, Fantasieren, so Geschichten halt. Und alle Vorstellungen, so komplex sie auch sind, lassen sich von den Eindrücken ableiten. Hume sagt, all unsere Vorstellungen, das heißt schwach ausgeprägte Wahrnehmungen, sind Simulationen der Eindrücke, das heißt der lebhaften, stärker ausgeprägten Wahrnehmungen. Da wird es für mich schon sehr schwierig. Was ich richtig finde, das sagt er wieder, das finde ich auch richtig, wie eine Ananas schmeckt, Vorstellung, wissen wir erst dadurch, dass wir sie probieren, Eindruck. Da bin ich wieder dabei.
Ja.
Alles, was wir wahrnehmen, kann uns auch täuschen. Ja, da bin ich auch noch dabei. Selbst wenn wir etwas als solches wahrnehmen und es nach einer gewissen Zeit wieder als solches wahrnehmen, heißt es nicht, dass es immer noch das ist, als dass wir es wahrnahmen. Mhm. Also er meint, es könnte sich verändert haben. Es könnte zwar immer noch das Gleiche, aber nicht mehr dasselbe sein. Beispiel, Schiff fährt in Hafen, Motor wird ausgetauscht, Schiff fährt wieder raus.
Okay, wir nehmen das gleiche Schiff wahr.
Ja, genau, aber ein anderer Motor. Wir können also nicht belegen, aka sehen, dass das, was wir sehen, auch das ist, was wir sahen. Und das wiederum ist keine Wahrnehmung, sondern eben eine Konstruktion, die wir selber machen. Es ist also keine Wahrnehmung, sondern das, was wir daraus machen. Also in dem Moment, wo mehrere Wahrnehmungen zusammenkommen, sowieso ist das alles nur noch ein Konstrukt für ihn.
Also immer.
Ja, genau. Das geht um Einzelwahrnehmungen. Wir haben Einzelwahrnehmungen und aus diesen Einzelwahrnehmungen konstruieren wir uns ein Ganzes zusammen, sagt er. Unsere Sinne sind für ihn die einzige Quelle unserer Kenntnis über die Außenwelt und diese liefern uns Wahrnehmungen. Aber die liefern uns nicht den geringsten Hinweis darauf, ob das, was wir da sehen, wirklich ist oder nur von uns so gesehen wird. Und da fange ich langsam an so, och, nö. Er sagt, die Funktion der Sinne dürfte ungeeignet sein, um daraus die Vorstellung ableiten zu können, dass Dinge fortdauernd vorhanden sind. Und dann jetzt wird es für mich ganz schlimm, weil jetzt bin ich raus. Er geht nämlich weiter, also er ist konsequent immerhin, er sagt, wer nimmt wahr? Wenn das Ich existieren sollte, dann müsste ja das Ich, laut seiner Theorie, eine einzige Wahrnehmung sein. Alles andere wäre ja nur wieder konstruiert. Da das Ich aber aus Erinnerungen, Meinungen, Ideen und weiß ich was nicht alles besteht, was ja wiederum alles abgeleitet von der eigentlichen Wahrnehmung ist, ist das Ich eine Konstruktion und existiert eigentlich gar nicht. Tschö. Und da macht er mal ohne mich weiter.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Heute wird ja auch noch viel darüber gestritten, was jetzt ich bedeutet, ob es das gibt, woraus es besteht. Okay, zumindest hat er mal diese Büchse der Pandora geöffnet. Oder
ja, da bin ich ihm gar nicht so furchtbar dankbar darüber. Muss ich ehrlich, also ist überhaupt nicht meins. So gar nicht. Weil er sagt, gäbe es das Ich, so müsste sich diese Vorstellung letztlich von einer Wahrnehmung herleiten lassen. Im menschlichen Kopf gibt es aber nur eine ständige Abfolge von Emotionen und Gedanken, also ein Bündel von Wahrnehmungen, keinen konstanten oder einheitlichen Sinneseindruck, der alles zusammenfasst und daher mit dem Ich gleichgesetzt werden könne.
Ja gut, den gibt es ja von nichts. Also
ja, deswegen ja.
Okay, da hat er mich dann auch verloren, weil so einen einheitlichen Eindruck kriegt man doch von nichts.
Das ist doch richtig. Deswegen sagt er ja auch, alles ist konstruiert.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kann er ja, was macht er damit?
Ja, das ist ja
eben der Wahnsinn.
Dann
kannst du ja
nichts
mehr tun. Ja.
Der Wahnsinn ist ja, also er ist ja quasi der Vorläufer von Förster und Co. Von diesen ganzen Konstruktivisten-Menschen sozusagen. Und auch Kant hat da ja gut was von weggekriegt. Der war ja auch mit seinem Das Ding an sich und oh. Also ich mag Kant, also der ist ja schon ziemlich cool gewesen, aber da, das ist einer der Punkte, wo ich wirklich, nee, da bin ich ganz bei Spinoza, nee, das ist mir alles nix. Also für mich ist ganz klar, für mich gibt es eine Realität, das ist die Realität und mag sein, dass wir die in Nuancen unterschiedlich wahrnehmen, pro Wesen, so, mag ja alles sein, aber das ist trotzdem immer noch die Realität.
Ja.
So. Und die kommt für mich auch natürlich aus dem Hirn. Wo soll die denn sonst? Wir müssen das ja mit dem Intellekt auffassen. Ich meine, klar.
Wir haben kein anderes Organ.
Sowas macht mich schon wieder komplett balla, muss ich ganz ehrlich.
Ja. Das stimmt. Das hat mich aber ohne das vollständig zu erfassen, weil ich meine, Leute widmen ein Leben diesen Disziplinen, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aber genau das ist, es muss für mich eine geteilte Realität geben, irgendeinen Kern. Sonst könnten wir gar nicht miteinander interagieren, dass die alle sich für uns unterschiedlich gestaltet, gar keine Frage. Dass wir aus unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken. Also aus 1000 verschiedenen Gründen, psychologischen, physischen, was weiß ich, Stoffwechselgründen, ist mir egal. Wir haben trotzdem die gleichen Elemente um uns rum. Da verliert er mich dann doch auch.
Ja, also genau.
Völlig konstruktivistisch wird, ja.
Ja, nee, ich mag eigentlich überhaupt gar keine Art davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir alles, das ist für mich nichts. Also, und das ist, da muss man auch nicht klug oder nicht klug sein. Ich glaube, das ist einfach nur das kann man gut finden oder nicht. Ich mag es nicht.
Ja, also gar nicht. Für zwischenmenschliche Dinge finde ich es einen guten Ansatzpunkt, um sich in Erinnerung zu rufen, dass wir die Dinge extrem unterschiedlich wahrnehmen können. Es gibt, also zumindest von den Pädagogen weiß ich es, das ist ein wichtiger Begriff, die machen das auch nochmal ein bisschen anders mit dem Konstruktivismus. Aber natürlich, wenn du unter Menschen, in Gruppen von Menschen arbeitest, ist es wichtig, das niemals zu vergessen, wie unterschiedlich die Leute die Welt sehen. Das heißt aber nicht, dass die Stühle, auf denen sie sitzen, nicht für alle da sind.
Ja, das meint er ja.
Ja, genau.
Das ist ja auch was anderes. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja.
An der Stelle verliert mich Hume eindeutig auch, ja.
Also das ist ja eine ganz andere Nummer. Dass wir natürlich aufgrund unserer Emotionen, unserer Erfahrungen und all möglichen Sachen, die Welt natürlich subjektiv wahrnehmen. Das ist ja klar. Das ist ja gar keine Frage. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass wir sie wahrnehmen.
Ja.
So. Und das muss man jetzt mögen oder nicht. Also die einen sagen, dass wir konstruieren uns das alles nur zurecht und es gibt das alles so gar nicht. So? Und die anderen sagen, doch, das gibt es alles, wir nehmen es nur unterschiedlich intensiv, was auch immer war. Aber an sich, die Realität gibt es schon. Und auf die haben sich ja auch mehr oder weniger alle geeinigt, weil sonst wären wir ja völlig, also für mich ist das wirklich so, es gibt eine Realität und natürlich kann es durchaus sein, dass die einen das eine schön finden und die anderen das andere schön finden. Das ist ja auch eine Form von Wahrnehmung, logischerweise. Und natürlich sind Verhaltensweisen in Bezug auf Emotionen auch völlig unterschiedlich und auch in Bezug auf Gegenstände und weiß ich was nicht alles. Aber das heißt ja nicht, dass wir verschiedene Realitäten haben, sondern nur, dass wir mit der Realität verschiedenartig umgehen.
Genau, selbst der völlig psychotische Mensch, der nicht den Stuhl sieht, sondern statt des Stuhls irgendwie eine hölzerne Schlange oder so, selbst der interagiert mit dem gleichen Atom,
genau.
Sozusagen. Ja.
So, also jedenfalls ist das meine Meinung, die muss man nicht teilen. Ne, man kann auch Humes Weg gehen, aber mein Weg ist das nicht. Ja, er hat auf jeden Fall auch noch über Kausalität gesprochen, die wir als solches nicht wahrnehmen können. Er sagt, es handelt sich hierbei lediglich um Gewöhnung, weil wir Notwendigkeit nicht beobachten können. Kausalität ist also eine Gewöhnung. Naturgesetze sind quasi beobachtbare Regelmäßigkeiten, aber keine einzelne Wahrnehmung an sich. Sie sind nicht bewiesene Wahrnehmung, sondern Vermutung. Also er macht das anhand eines Beispiels klar. Da es immer so war, wird es auch in Zukunft so sein, ist also keine Wahrnehmung, sondern eine beobachtete Regelmäßigkeit. Zum Beispiel, wenn Menschen angesichts der Tatsache, dass Brot sie in der Vergangenheit genährt hat, darauf schließen, dass sie es auch in Zukunft nähren wird, dann muss das nicht unbedingt stimmen, weil die kausalen Kräfte des Brotes liegen im Verborgenen. Sagt er, lassen sich also nicht beobachten.
Also wer schon mal ein frisch gebackenes Brot gerochen hat, der weiß sehr genau, dass der Körper weiß, dass es zu essen ist.
Ja, aber es gibt kein rational begründbares Argument dafür, dass Brot tatsächlich auch in Zukunft nähren wird, sagt Hume.
Ja, ich möchte ihm gerne einen Apfel auf den Kopf fallen lassen und ihm sagen, die Kausalität des Schmerzes, den du gleich empfinden wirst, den kannst du mir mal erklären.
Ja, nun.
Ja, also weiß ich, an der Stelle hat er mich auch ein bisschen verloren. Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will, weil natürlich, also gerade bei Naturgesetzmäßigkeiten, ne, der einzelne Fall muss genau. Nicht in das Muster passen, den wir dem Großen und Ganzen zugesprochen haben, ist mir genau. Schon klar. Ist in Ordnung, gehe ich mit, aber das heißt jetzt nicht irgendwie, dass man hinterfragen muss, ob man das Brot essen kann, weil es gestern schon gegessen werden konnte, dann wären wir alle wahnsinnig.
Naja, er meint halt damit, was er damit meint ist, dass wenn etwas heute so ist, dann heißt es noch lange nicht, dass es morgen immer noch so ist.
Ja. Ne? Gut, das ist natürlich auch gleichzeitig ein Aufruf zur Änderung, das finde ich ja. Schon wieder gut. Also,
genau, das ist ein Aufruf zur Hinterfragung.
Ja, das ist immer kritisch denken,
genommen,
neu machen.
Das ist im Grunde genommen, wie heißt es hier, Falsifizierung.
Ja.
Das ist super. Also da bin ich wieder voll dabei.
Ja, das ist auch sehr wichtig, sonst bleiben wir irgendwo stecken und lassen uns alles erzählen. Das ist
genau. Ja. Da bin ich wieder sehr, sehr handzahm. Also. Ja, dann geht es noch um den freien Willen. Eine freiheitliche Handlung, sagt er, ist jene Handlung, die durch interne Ursachen und nicht durch externe verursacht ist. Logisch, aber die ist auch nicht ohne Ursache. Also er sagt im Grunde genommen genau das, was Spinoza auch sagt. Es gibt eigentlich keinen freien Willen, so gesehen. Aber natürlich gibt es ihn trotzdem in dem Moment, wo also eine Person die freie Wahl hat, zu ruhen oder sich fortzubewegen, wie Hume sagt, sofern sie nicht etwa durch Ketten davon abgehalten wird. Der Wille zur Ruhe bzw. zur Fortbewegung ist eine interne freiheitliche Ursache, während die Ketten externe Ursache sind, die den Handelnden zu einer Handlung zwingen. Genau, da bin ich wieder dabei. Also der freie Wille, sagen wir mal so, die Freiheit an sich als Konkretum, da bin ich auch skeptisch, die gibt es eher nicht. Weil allen Handlungen etwas vorangeht, sowohl intellektuellen als auch eben das, was darauf folgt. Aber natürlich gibt es trotzdem eine Freiheit, das hat auch Spinoza so gesehen, man muss vielleicht Freiheit und Selbstbestimmung voneinander trennen. So vielleicht.
Ja. Aber stimmt, der freie Wille war hier auch der Punkt, an dem ich David Hume total zustimmen konnte, ja. Weil Kompatibilismus ist also das ist mein Spiel, das ist in Ordnung. Das versuche ich seit meines Lebens Leuten zu erklären, wie das funktioniert. Und Hume erklärt das sehr interessant, also diese Teilung in interne und externe Ursachen, ja. Da kann ich mitgehen. Das zeigt auch in Beispielen ganz gut, wie das funktionieren kann, dass wir zwar materialistisch irgendwie davon abhängig sind, wo wir herkommen und eigentlich keine Wahl haben, in dem was passiert, physisch. Genau. Aber dass die Frage, ob wir uns dafür entscheiden, intern, durchaus uns zusteht. Und wenn wir das als freien Willen benennen, genau. Dann haben wir den durchaus.
Dann haben wir ihn nach der Definition schon, genau. Ja. Genau. Auf jeden Fall als Abstraktum haben wir ihn. Ja. Er war skeptisch gegenüber der Rationalität. Er sagte, es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als einen Ritz in meinem Finger. Er sagte, rationale Einsichten allein sind niemals handlungsmotivierend. Die Ratio kann zwar bejahende oder verneinende Urteile treffen, aber das ist keine bewegende Kraft für Handlungen. Der Intellekt ist trotzdem ein unentbehrlicher Faktor für die Moral. Er informiert über die Beschaffenheit der Sachverhalte, kann uns also die Bedeutung von Ursache und Wirkung aufzeigen und letztlich auch zu bestimmten Handlungen dirigieren. All das muss aber auf einer Bereitschaft beruhen, der Ratio zu vertrauen. Und diese Bereitschaft stammt aus der Welt der Gefühle, sagt Hume. Die Ebene, auf der sich moralische Handlungen abspielen, sind immer emotionale, sagt Hume. Moralische Urteile lassen sich also nur treffen, wenn sowohl die Gefühlswelt als auch der Verstand an diesem Urteil beteiligt sind. Die menschliche Natur besteht nun mal aus zwei Hauptfaktoren, sagt er, die zu allen ihren Handlungen notwendig sind, nämlich aus den Neigungen und dem Verstande. Nur die blinden Betätigungen der Ersteren ohne Leitung des Letzteren machen die Menschen für die Gesellschaft untauglich. Da ist er wieder mit Spinoza auf einer Linie, der hat auch mal gesagt, er nennt Emotionen ja Affekte. Er hat mal gesagt, die Affekte vereinzeln den Menschen und die Vernunft machen ihn gemeinschaftsfähig, gesellschaftsfähig. Ja, da sind die sich relativ einig.
Ja, ob das mit der Trennung und der Vereinung, ob ich da jetzt mitgehen könnte, weiß ich nicht. Aber ich war sehr froh, dass Hume das nochmal konkretisiert hat und die beiden nebeneinander stellt und vor allem auch voneinander abhängig macht. Dann kann ich wieder mitgehen, denn diese ganze Moral brauchen wir nicht oder funktioniert anders, weil Emotionen irgendwie Leitmotiv Nummer eins sind. Ja, ich glaube, dann wären wir heute nicht hier. Das kann ich so nicht stehen lassen. Aber das hat er ja dann auch relativiert. Von daher in Ordnung.
Jo. Naja, man muss natürlich immer so ein bisschen in Extremen argumentieren. Ne?
Ja, ist ja klar. Um das Prinzip klar zu machen.
Um das Prinzip klar zu machen, genau. Also wenn du nur nach Emotionen handeln würdest, dann wirst du wirklich tatsächlich vereinzeln.
Ja. Dann bleiben wir im Babystadium und schreien um Essen, bis wir,
Ja, nicht nur das. Wir bringen uns alle gegenseitig um, halt einfach schlicht. Ne? So, und die Vernunft macht uns natürlich gesellschaftsfähig. Wenn nicht die Vernunft, wer denn dann? So. Das ist die einzige, die Vernunft ist das einzige Mittel, die Emotionen unter Kontrolle zu halten. Sozusagen. Insofern doch, da bin ich schon dabei. Da bin ich wieder handzahm.
Die Frage ist nur, wo ist hier das Neue, mit dem man irgendwie jetzt ethisch handeln kann? Da fehlt mir noch der Ansatzpunkt für die alltägliche Praxis. Weil, okay, finde ich okay, definiert, kann man mitgehen, aber was mache ich damit, wenn ich mir jetzt vor einer Frage stehe, vor einer ethischen oder moralischen Frage? Was würde mir Hume sagen, was tue ich denn jetzt? Zerstöre ich die Welt oder behandle ich meinen Finger?
Naja, Hume würde sagen, du musst halt die natürlich vernünftig handeln. Das würde er sagen.
Weil die Emotionen nicht reichen, sondern...
Genau. Weil wenn du den Emotionen freien Lauf lassen würdest, dann wäre es natürlich falsch.
Also das Vernünftige und das Gesellschaftstaugliche, das ist immer das, was man zuerst
will. Ja, genau.
Okay, das so ungefähr. Verstehen, das funktioniert.
So ungefähr, ja. Er war aber auch nicht wirklich einer von denen, die Philosophie als Lebens, wie sagt man, Hilfe oder wie auch immer. So, ne? Aber so würde er das definieren. Er sagt aber kein Sollen aus dem Sein, weil Vernunft kann wahr oder falsch sein. Sagt er. Da schränkt er wieder ein. Also es gibt ja Gefühlsregungen wie Angst, Freude, Begehren und so weiter. Die können nicht wahr oder falsch sein, daher kann der Verstand auch keinen Einfluss auf sie nehmen. Weil Angst ist da. Freude ist da und Begehren ist da. So, das Gefühl kann aber auf etwas gerichtet sein. Wenn der Mensch also Angst empfindet, kann die Vernunft Mittel und Wege finden, wie diese zu vermeiden oder abzuschwächen ist. Da sind wir gerade bei dem Thema gerade eben nämlich. Aber auch in diesem Fall geht der ursprüngliche Impuls nicht von der Vernunft aus, sondern eben von den Gefühlen. Ne? Die Vernunft versucht das nur dann so ein bisschen zu kanalisieren. Die Vernunft kann also Zweck-Mittel-Überlegungen anstellen, aber keine ursprünglichen Zwecke setzen. Also er meint, der Impuls kommt halt immer von den Emotionen, aber das, was wir daraus machen, da kommt dann die Vernunft dazu. Im besten Fall.
Im besten Fall, ja.
Nicht? Und hieraus folgt, dass aus dem Sein kein Sollen gefolgert werden kann, sagt er. Also, dass die Moral Einfluss auf Gefühlsregungen und Handlungen hat, zeigt sich darin, dass der Mensch sich oft durch moralische Vorschriften beeinflussen lässt, sagt Hume. Da die Vernunft allein jedoch keinen solchen Einfluss haben kann, können moralische Vorschriften auch nicht von Vernunftprinzipien allein hergeleitet sein, weil ja die Emotionen immer den Impuls geben.
Ja. Ja, da weiß ich nicht, ob ich ihm da so zustimmen kann, weil je nach Mensch es durchaus Impulse durch die Vernunft allein gibt. Ich weiß nicht, ob die immer abgetrennt sein können, weil als Mensch ist es relativ schwer, irgendwas abgetrennt von Emotionen zu machen, das wohl war. Aber ob die Vernunft immer nur reguliert, was die Emotionen anstoßen, dafür gibt es echt viele Beispiele von menschlichen Handeln, was zumindest nach außen wirkt, als sei es komplett vernunftgeleitet. Auch entgegen möglicher Emotionen. Aber gut, man soll sich ja drüber streiten.
Ja, genau. Also Schopenhauer würde ihm recht geben, weil Schopenhauer wäre ja wieder dabei und würde sagen, wir können zwar machen, was wir wollen, aber nicht wollen, was wir wollen. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt von Schopenhauer.
Wir können nicht wollen, was wir wollen. Da würden jetzt alle Stoiker aufschreien und sagen, doch, das ist genau das, was du sollst.
Nein, du kannst deswegen nicht wollen, was du willst, weil die Triebe sind ja trotzdem da und das Verlangen ist ja trotzdem da. Wenn du Hunger hast, dann hast du Hunger. Du musst zwar nichts essen, aber der Hunger bleibt. Deswegen kannst du nicht wollen, was du willst, aber tun, was du willst. Und das ist genau das, was Hume auch sagt, im Grunde genommen. Du kannst mit Hilfe der Vernunft oder mit Hilfe der Ratio Dinge machen, oder beziehungsweise auch nicht machen, die du machen würdest, wenn du deinen Emotionen freien Lauf lassen würdest. So, da sind die sich beide relativ einig. Ja, das ist schon mal eine Kante auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dieser ganzen, er ist ja auch skeptisch gewesen, er ist ja Skeptiker gewesen. Das was ja auch nicht so meins. Ich weiß, wie wichtig Hume ist und ich weiß auch, wie er, ich glaube, Kant hat mal gesagt, dass Hume ihn aus der, aus was hat er ihm rausgeholt? Ganz berühmtes Zitat. Aus irgendwas auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig für Immanuel Kant auch gewesen. Dadurch ist das ja auch mit dem Ding an sich und diesem, dem ich nicht so folge bei Kant. Aber wie dem auch immer sei, trotz alledem hat er an sich auch einen hohen Einfluss und einen großen Einfluss auf Kant gehabt. Genau wie Spinoza hat die ja beide quasi auch ein bisschen zusammengeführt. Auf einmal die Rationalisten und die Empiristen sozusagen, da kommen wir dann drauf, wenn wir über Kant reden. Ich bin kein Freund von diesem ganzen Empirismus, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe überhaupt keinen Spaß daran, nur das, was wir wahrnehmen, ist. Und wenn es mehr als eine Wahrnehmung ist, dann ist das nicht mehr. Und nee, klein mir doch eine Föt.
Ja, nee, in der Art, wie ich das bei ihm verstanden habe, jetzt hatte ich da auch so meine Probleme mit. Aber ich erkenne seinen Platz in der Geschichte der Philosophie an.
Also, ja,
du hast es schon angesprochen, Kant, ne? Den ganzen Utilitarismus, den er irgendwie mit angestoßen hat. Hier John Stuart Mill und so weiter. Oder zumindest Kernideen schon vorgedacht hat. Okay, das ist interessant. Das hat auf jeden Fall die Philosophie weitergebracht.
Auf jeden Fall.
Insofern ist er eine wichtige Figur und interessant, mal direkt von ihm zu lesen.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und soll wohl auch ein ganz okayer Mensch gewesen sein, so. So. Er hat ja auch über Religion geschrieben.
Was soll er denn sonst?
Ja, stimmt, er war ja Schotte. Stimmt, wir werden heute ja noch über einen anderen Schotten reden.
Oh ja, da bin ich sicher.
Er hat ja auch über Religion geschrieben. Da weiß man nicht so ganz genau, was er da so immer wollte, weil diese religiösen Positionen, die werden immer noch diskutiert. Also die Zeitgenossen damals, die hielten ihn natürlich für einen Atheisten oder zumindest für unchristlich und die Kirche von Schottland erwog ernsthaft Anklage wegen Untreue gegen ihn zu erheben. Alles noch harmlos gegenüber dem, was Spinoza erleiden musste, aber immerhin. Die Tatsache, dass Zeitgenossen dachten, dass er Atheist gewesen sein könnte, wird wohl durch eine Geschichte veranschaulicht, die Hume selber gern erzählt hat. Er hat mal gesagt, die beste Theologin oder der beste Theologe, dem er je begegnet war, war wohl eine alte Fischersfrau aus Edinburgh, laut seiner Geschichte. Und die hat ihn wohl als Atheistin oder wähnte ihn als Atheisten und weigerte sich, ihn aus dem Sumpf zu ziehen, in den er gefallen war, bis er dann erklärte, dass er Christ sei und das Gebet des Herrn sprach. Da war das dann anders. Daraus schlossen die Leute, dass er dann Atheist sein musste wohl. Ja, er hat ja auch Werke geschrieben, der Aberglaube oder Enthusiasmus, da vertritt Hume dann eher so die religiösen Standardansichten seiner Zeit und seines Ortes so. Hat die katholische Kirche sehr kritisch gesehen, damals war ja die katholische Kirche in Schottland die Kirche sozusagen. Und hat dann eben die katholische Kirche mit den üblichen protestantischen Vorwürfen des Aberglaubens und des Götzendienstes und dieses alles bezichtigt. Und das war natürlich für die Landsleute unzivilisierter Glaube in dem Moment. Ja, dann hat er noch gesagt, dass der Polytheismus dem Monotheismus vorzuziehen sei. Okay, das hat er wohl in Natural History of Religion geschrieben. Er schloss nicht alle Konzepte einer Gottheit aus. Ja, also
gut, man versteht schon, warum die Kirche ihn nicht so toll fand.
Ja, also so eine endgültige Position zur Religion lässt sich bei ihm ganz schlecht feststellen. So, er hat wohl mal gesagt, die Tatsache, dass das Universum als ein ganzes, kohärentes und effizient funktionierendes System existiert, ließe den Schluss zu, dass es eine göttliche Intelligenz geben könnte. So, ja, sagt er.
Da war wohl nicht mehr so viel mit Empirismus. Na gut.
Ja, auf der anderen Seite hat er aber dann auch wieder gesagt, das könnte auch sein, selbst wenn die Welt ein mehr oder weniger reibungsloses, funktionierendes System ist, könnte sie wiederum auch nur ein Ereignis einer zufälligen Anordnung von Teilchen sein, die eine temporäre oder permanente, selbsterhaltende Ordnung ist. Die so aussieht wie die Realität, kommt dann noch hinten dran.
Ja, nun, gut. Das lassen wir mal durchgehen.
Es gibt aber noch eine Sichtweise und das ist die skeptische Sichtweise. Die gefällt mir aber persönlich am besten. Ich bin kein Skeptiker, überhaupt nicht, aber die ist so großartig. Die gefällt mir richtig gut. Es könnte nämlich auch sein, sagt er, dass es viele Welten gegeben hat, produziert von einem inkompetenten Designer, den er einen dummen Menschen nannte. Das heißt also, es könnte schon viele Welten gegeben haben, die verpfuscht worden sind, ehe das jetzige System entstand. Und so wurde dann viel Zeit verplempert und es wurden viele fruchtlose Versuche gemacht. Langsam aber fortwährend kam es dann zu Besserungen, die in unendlichen Zeiten in der Kunst des Weltmachens fortgeführt wird. Ich habe so den Eindruck, dass wir vielleicht nochmal wieder von vorne anfangen müssen, aber im Moment.
Also das gefällt mir ganz gut. Zufälliges, nicht gescheitertes Projekt eines dummen Erfinders.
Ja, genau.
Das gefällt mir. Ich glaube auch Camus wäre
dummer Mechaniker, nicht dummer Mensch. Entschuldigung.
Ah, dummer Mechaniker, sehr schön. Okay.
Er nannte das dummer Mechaniker, ein dummer Mechaniker.
Das erklärt so vieles, ja.
Aber das gefällt mir wieder ganz gut. Aber man sieht, er hat ganz unterschiedliche Sachen geschrieben. Mhm. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Er scheint sich auf jeden Fall sehr viel Gedanken darüber gemacht zu haben.
Tja.
Jo.
Nun gut, man kann ja auch mal seine Meinung ändern, gerade als
Durchaus, ja. Absolut. Das hoffe ich ja bei mir auch immer und das mache ich auch bisweilen. Also, das ist ganz wichtig. Ja, dann ist er wieder bei Spinoza, der ja auch überhaupt kein Freund von diesem ganzen Wundergedöns war und auch nicht vom Aberglauben, sowieso schon mal gar nicht. Er hat halt darauf hingewiesen, dass Menschen oft an falsche Geschichten glauben und einige haben gute Gründe, Wunder zu propagieren, entweder weil sie glauben, dass sie dies zum Wohle ihrer Religion tun oder wegen des daraus resultierenden Ruhmes. Da sind sie sich beide wieder einig. Ja, und darüber hinaus genießen Menschen von Natur aus Wunder, aka Geschichten, die sie gehört haben, ohne sich um ihre Wahrhaftigkeit zu kümmern. Und daher werden Wunder leicht übertragen, selbst wenn sie falsch sind. Da sind sie sich einig. Ja, also und schließlich sind die Wunder jeder Religion gegen alle anderen Religionen und ihre Wunder zu verwenden und machen die Wunder anderer Religionen weniger glaubwürdig. Jo. Gut. Gibt's noch was? Ja, dann kam natürlich wieder, er war ja auch Europäer, nun gut. Also auch, er hat natürlich aus europazentralistischer Sicht gesehen, er war der Meinung, dass Wunder meistens in ignoranten und barbarischen Nationen und Zeiten auftreten und der Grund, warum sie in den zivilisierten Gesellschaften nicht vorkommen, ist, dass solche Gesellschaften nicht von dem, was sie als natürliche Ereignisse kennen, beeindruckt sind. Das ist natürlich böse, kann man ihm aber nicht übel nehmen. Das ist natürlich im Grunde, ja.
Ja, am Ende sind immer alle Barbaren, ne?
Also.
Da kommt das Wort ja her, sogar alle Barbaren, die nicht man selbst ist, ja.
Genau. Also er meinte auf Deutsch gesagt, aus seiner Sicht die nicht so gebildeten, ne? So. Die mit den dummen Menschen.
Ja. Schon klar.
Nun ja. Nun denn. Ja, also fassen wir zusammen, interessant, durchaus interessant, eine Welt, die ich noch nicht kannte. Ich wusste auch gar nicht, dass es den Konstruktivismus schon so lange gibt und dass Hume offensichtlich einer derjenigen ist, die da ganz, ganz doll mit dran gewirkt haben sozusagen. Ist ja fast einer der Erfinder, ne? Dann
klingt so, ja.
Ja. Ist nicht meins, also ist aber egal. Ich habe das jetzt mal so, ich kannte den vorher auch noch gar nicht so richtig, mich vorher noch nie mit Hume weiter beschäftigt. Interessant und wichtig, aber ja, reicht für mich auch so. Habe ich mal gehört, ist schön.
Genau, mal schön zu wissen, wer das ist. Kann man mal so tun, als wäre man schlau, wenn es irgendwie um eines der angrenzenden Themen geht. Genau, aber ansonsten ist er auch mehr, glaube ich, eher wichtig als Figur, die andere Philosophien angestoßen ja, und vorwärtsgebracht hat. Ne?
Auf
als
jeden Fall.
Die Kontroverse angestoßen hat.
Ja,
in vielen Bereichen. Fall. Also was speichere ich Ihnen jetzt ab und dann marschieren wir mal weiter zu den nächsten Philosophen.
So machen wir es, genau. Aber auf jeden Fall ist das, ja, eben was wichtig ist, was man zusammenfassen muss. Er ist eben Empirist gewesen, er ist Sensualist gewesen, muss man ja sagen, eine Spielart des Empirismus. Und wir werden dann bei Kant, wenn wir spätestens dann irgendwann da angekommen sind, erleben, wie der Empirismus und der Rationalismus von Kant sozusagen, wenn man so will, versöhnt wird. Wir haben natürlich auch etwas gehört. Und zwar haben wir gehört Sonder von Tesseract. Ja, Tesseract wurde 2003 gegründet. Wir haben ja schon des Öfteren einmal über sie geredet hier, genau.
Und sehr, sehr viel Lob ausgeschüttet.
Ja, das stimmt. Das ist wohl richtig. Sie werden oft als Pioniere des Djents und des Progressive Metal bezeichnet. Tesseract veröffentlichten 4 Studioalben. One unter anderem war das erste. Es gibt auch noch ein Live-Album. Wir haben in Folge 130 über Polaris gesprochen. Das hat uns sehr gut gefallen. Da waren wir ja geradezu hingerissen. Mhm. Das hier ist jetzt nun also das vierte Album und es ist erstmal kurz, sehr, sehr kurz. Es ist nämlich gerade mal 36 Minuten lang und es ist das erste Album ever in der Geschichte dieser Band, auf dem der Sänger des Vorgängeralbums der Sänger ist, der auch beim aktuellen Album, nämlich Daniel Tompkins, der aber auch schon auf dem Debütalbum gesungen hat. Also das ist jetzt schon das dritte Album, auf dem der singt. Frau Windhorst.
Fasziniert. Ja, erstmal Tesseract. Wer sie noch nicht kennt, was hören wir denn hier? Es geht, naja, es geht in Richtung Metal, Progressive Metal wird es häufig genannt. Wir haben viel atmosphärische Musik, wir haben natürlich auch viel Metallisches dabei. Und wir haben damals schon diesen dichten Sound gelobt. Ich fand auch hier bei Sonder wieder diese dichte atmosphärische, teilweise Klangwände, die haben mir durchaus auch wieder gefallen. Waren allerdings wesentlich weniger, als ich in Erinnerung hatte. Damals war das ja beinahe mein, oder war es sogar Album des Jahres? Nee, ich glaube, es war beinahe mein Album des Jahres. Und hier haben wir durchaus zwischendurch auch ruhigere Töne. Die stehen ihnen manchmal auch ganz gut. Das können sie. Es wird manchmal richtig nachdenklich. Manchmal wurde es mir persönlich jedenfalls auch ein wenig zu nett. Also manche Stellen wurden geradezu poppig. Sie haben das immer wieder eingefangen, das ist auch gut so, aber das hat mich doch ein bisschen skeptisch gestimmt. Auch skeptisch gestimmt hat mich schon der erste Song, Luminary, der, was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung, ob das jemand weiß, den fand ich ziemlich langweilig. Danach bringen sie aber dann doch die größeren Kanonen raus, das war schön. Bei 36 Minuten sollte man denken, das ist kurz, das ist knackig, da haben sie nur das reingepackt, was wirklich wichtig war. Fühlt sich aber nicht so an. Ich fand, also wenn ich was aussetzen möchte an diesem Album, dann, dass es trotz dieser 36 Minuten sich immer noch anfühlt, als ob da Füllstoff drin ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, daraus noch eine EP zu machen, noch 2 Sachen rauszunehmen und das dann ein bisschen dichter zu haben. Naja, ich hatte irgendwie das Gefühl zwischendurch, da ist was über, da haben sie was nicht zu Ende gedacht oder vielleicht war keine Zeit mehr oder der Produzent hat sich gedacht, hier fehlt noch was. Also so ganz passte das noch nicht. Trotzdem, es ist ein tolles Album. Es macht Spaß zu hören. Es ist komplex. Es ist gut. Es ist für Tesseract-Fans, glaube ich, immer noch sehr hörbar. Es ist natürlich immer schwer, je länger man auf der Musikwelt ist, alle glücklich zu machen. Das wird sicherlich nicht alle glücklich machen, was man hier hört im Vergleich zu den letzten Alben. Aber da ist viel Gutes drauf. Ich habe es sehr gerne gehört. Sonder wird sicherlich auch von mir den Rest des Jahres weitergehört werden. Aber ein Meisterwerk ist es nun nicht gerade.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Album zwischen den Alben.
Ja, als wenn sie Anlauf nehmen, ja.
Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen unter Druck der Plattenfirma entstanden, weiß ich nicht. Es ist ja auch nur 36 Minuten lang, vielleicht hatten sie auch einfach nicht mehr Material, weiß ich alles nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist natürlich ein okayes Album, ist jetzt kein schlechtes Album, aber es ist kein Wow, da fehlt irgendwie der Wow-Effekt,
ja.
So den wir bei dem Vorgängeralbum noch hatten oder ich zumindest hatte. Es ist plätschert so ein bisschen dahin und popp ich hin, popp ich her, das ist mir ja egal. Aber es ist irgendwie fehlt da so, mich nimmt das Album, also ich, Das Album kann durchaus was, aber es lässt mich immer wieder zurück.
Ja.
Ich habe nie das Gefühl, dass ich Lust habe, dieses Album 36 Minuten lang zu hören.
Ja, genau. Es lässt sich immer wieder stehen und dann, ja.
Das ist ein bisschen schade.
Stimmt.
Wobei ja gerade 36 Minuten total gut ist. Also ich müsste das Album ja eigentlich über den grünen Klee loben, weil ich ja immer wieder sage, macht mir nicht zu lange Alben, geht mir weg mit langen Alben. Nun machen sie mal kurze Alben, das ist natürlich wieder nicht richtig. Das ist natürlich auch tragisch auf irgendeine Art. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht. Das ist immer schwierig, nach so einem tollen Album nochmal so ein tolles Album hinzulegen. Das haben wir auch bei Warpaint gesehen. Das hat bei denen auch nicht geklappt, muss man auch mal ehrlich sagen. Und deswegen darf man natürlich jetzt auch nicht zu streng sein. Aber es ist natürlich ein Album, was auf der einen Seite durchaus poppig ist, weil man vielleicht so ein bisschen die Leute noch ein bisschen mehr einfangen wollte, die man vielleicht mit dem Vorgängeralbum schon gewonnen hat. Über die man mit dem, davor war es ja doch noch ein bisschen anders, also da war es ja doch eher reiner Gent Progressive Metal Gedöns. Da hat man die Leute bestimmt nicht so einfach bekommen. Und mit dem Vorgängeralbum war das dann doch schon was anderes. Da war man schon ein bisschen zugänglicher, da war man so ein bisschen, ja, poppiger. Also man war eingängiger, melodiöser und das waren ja richtige klassische Songs, die da drauf waren. Sehr schöne Songs, super produziert und weiß ich was nicht noch alles. Immer noch ein wundervolles Album. Und da kann dieses Album aber nun mal überhaupt nicht rankommen. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Also das ist schon eine gewaltige Fallhöhe. Ich kann nur hoffen, dass es wirklich so ist, dass nichts anderes da war. Dass man irgendwas machen musste. Und vielleicht hat man jetzt wieder 2 Jahre Zeit, um was richtig Tolles zu machen. Also ich will nicht sagen, dass das Album steht, um Gottes Willen. Das auf gar keinen Fall. Aber mehr als ein Läuft, kann ich mich nicht durchringen.
Das ist eindeutig ein Fall für ein Läuft. Schon allein deswegen, damit sie es nächstes Mal wieder besser machen. Ich hätte mich so gefreut. Ich dachte, yeah, Tesseract, neues Album, das wird bestimmt ganz klasse. Und dann, naja.
Ja.
Erwartungen enttäuscht. Wie du schon sagst, so klar, es ist auch schwer, das richtig zu machen nach so einem Burnout, wie letztes Mal. Aber nee, das ist ein Läuft. Allein schon, um dem nächsten Album Platz zu machen für ein Rent. Also mach das nochmal richtig, liebe Tesseract.
Es ist halt nicht alles wie bei Pink Floyd, ne? Die haben nach Dark Side of the Moon die Wish You Were Here gebaut.
Ja, nun, nicht jeder ist Pink Floyd, ne?
Das ist halt das. Es gab ein Läuft von Frau Winterhorst und ein Läuft von mir.
Dann kommen wir doch zu dem wunderbaren Gesehen und dem angekündigten Schotten. Wir haben nämlich die Staffel 3 von Broadchurch gesehen. Broadchurch ist eine Serie des Senders ITV. Wird in Deutschland unter anderem auf Netflix ausgestrahlt, im Streaming-Anbieter. Und es geht um verschiedene Fälle. Es geht um 2 Detectives, gespielt von David Tennant, besagter Schotte, und Olivia Colman, die in einem kleinen Dörfchen namens Broadchurch Verbrechen aufklären. In der ersten Staffel war das der Tod eines Jungen. In der zweiten Staffel gibt es auch einen weiteren Fall. Es geht aber nebenbei auch weiter um die Nachwirkungen in diesem Dorf. Überhaupt geht es vielmehr um die vielen zwischenmenschlichen Tragödien um den Mord herum, viel mehr als um den Mord selbst. Und in Staffel 3 haben wir es jetzt wieder mit einem neuen Fall zu tun, nämlich einer Vergewaltigung oder vielmehr mehreren Vergewaltigungen in eben diesem Dörfchen. Denn Trish, eine Dame mittleren Alters, ist da das erste Opfer, das wir kennenlernen. Und wieder nehmen Hardy und Miller, die beiden Detectives, diesen Fall an. Und wir haben 8 Folgen, in denen sich das Ganze entfaltet, in denen das Ganze aufgedeckt wird, in denen wir zahlreiche zwischenmenschliche Tragödien mal wieder kennenlernen. Hören wir erstmal, was Herr Martinsen dazu sagt.
Ja, es ist ja ein bisschen anders als die beiden Staffeln zuvor, finde ich jedenfalls. Ich finde das schon, dass es doch ein Unterschied ist. Erstmal ist das Thema natürlich nochmal ein ganz anderes. Und es ist auch in sich geschlossener von den anderen beiden Teilen. Es ist schon so, dass es auf den anderen beiden Teilen bedingt aufbaut, so ein bisschen schon noch, aber es steht doch ein bisschen für sich, finde ich. Es ist von Anfang an sehr bedrückend. Man ist von Anfang an sehr, ja, auf eine ganz komische Art gefesselt. Ich war am Anfang natürlich, hatte ich schon wieder Angst, weil ich fing das dann an zu gucken und dachte so, ah oh, gut, acht Folgen, kein Problem, 50 Minuten, nein.
Ja. Das ist schon nicht wenig, ja.
Aber es ist, man merkt es eigentlich gar nicht. Es ist sehr, 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 sehr bedrückend, finde ich teilweise. Sehr beeindruckend. Ich bin im Moment nicht so ganz sicher, wem ich das empfehlen soll und wen nicht. Ich will auch nicht spoilern, wer nun wie, warum, was, wann. Das ist ja auch blöd, das macht man ja auch nicht. Dann braucht ihr es ja nicht mehr gucken. Das ist ja auch Quatsch. Ich habe eine Sache noch festgestellt. Ich glaube, David Tennant spricht schottischer denn je, also mit mehr schottischem Akzent denn ever. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Also jetzt kommt in diese, ich glaube, das Gefühl, irgendwie in der dritten Staffel kommt das Schottisch mal so richtig durch. Also dieser schottische Akzent.
Sie haben ihm mehr Freiheit gegeben, ja.
Sehr gut gefällt. Das gefällt mir wunderbar. Ach, ist das schön. Aber das ist das Einzige, was schön ist in dieser Staffel. Und das meine ich nicht negativ. Es ist wirklich, wirklich sehr bedrückend. Es ist sehr ruhig auf eine Art. Und diese Stille und diese Ruhe und dieses, das macht einen schon so ein Stück weit irre, finde ich. Mhm. Ja, es geht einem auch verdammt nahe, finde ich. Das alles.
Ja, das ging mir ganz genauso. Ja, dieses Schweigen, ne? Diese Stille dazwischen, sie lassen sich sehr viel Zeit, aber es wirkt nicht langgezogen, sondern es ist immer an den richtigen Stellen, damit man eigentlich nur mit offenem Mund da sitzt oder mit einer Träne im Auge, oder? Genau. Also man fühlt wirklich sehr mit, und dafür muss dieser Raum sein, dafür muss diese Stille zwischendurch sein, sonst hat man gar keinen, man muss auch Luft holen können. Zwischen diesen starken Emotionen, diesen tollen Schauspielern. Das ist eine sehr emotionale Serie, und du hattest gerade angesprochen, du weißt nicht, wem du es empfehlen würdest zu sehen. Ich denke, wer selbst vergleichbare Traumata hinter sich hat und noch nicht verarbeitet, sollte sich vielleicht nicht gleich in Broadchurch schmeißen. Hm. Wer das schon hat oder das Glück hatte, solche Traumata nicht erleben zu müssen, der ist da sicherlich, sollte sich drauf einlassen, finde ich, weil das wirklich, also emotional, psychologisch geradezu ein Lehrstück ist und man da wirklich seine Empathie an den Anschlag prüft, sozusagen. Mhm. Also denn man fühlt durchgängig mit, das sind sehr bewegende Schicksale. Es ist unheimlich einfühlsam gedreht. Und weiß nicht, wer da nicht die Taschentücher braucht, den verstehe ich nicht. Da muss irgendwas am Auge kaputt sein.
Sehe ich auch so. Ja, geht mir ganz genauso. Sie sind in dieser dritten Staffel, ich weiß nicht, ob es bei den ersten beiden Staffeln auch so war, das ist mir noch aufgefallen. Sie sind ein bisschen, wie sagt man, ich bin ja immer nur kein großer Fan, wenn Polizisten ihre Kompetenzen überschreiten.
Ja.
Das haben sie meiner Meinung nach in Staffel 3 ein bisschen ausgiebiger gemacht.
Ja, okay. Stimmt.
Also wenn ein Polizist als Vater drei Jungs zur Rede stellt auf der Straße, das geht nicht eigentlich. Das geht aus ganz vielen Gründen nicht. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Weil da wird Privat und Job dann durcheinander gewürfelt. Und das ist natürlich gerade bei Polizisten ein absolutes No-Go.
Ja, ich habe in der ersten Folge schon geschluckt, als sie ihre private Nummer, einem Opfer gegeben hat. Das, genau. Das, also da wird es schnell sehr schwierig.
Ganz genau, schon. Ja.
Das ist wahr. Genau. Ja, aber die Kehrseite der Medaille ist, finde ich, bei der dritten Staffel, dass wir wieder mehr Detektivarbeit miterleben, das Ganze auch wieder mehr Krimi-Charakter kriegt.
Ja, definitiv.
Im Vergleich zur zweiten, da hatten wir so einen kleinen Durchhänger. Das ist durchaus auch gut, weil neben der ganzen Emotionalität, dieses Mitfiebern, wer ist es denn jetzt? Dieses ständige Durchspielen, man hat wieder einen neuen Verdächtigen, man spielt das irgendwie durch, irgendwas passt nicht, der Nächste ist dran. Das ist durchaus auch spannend, und das haben sie hier wieder viel mehr verfolgt, dass sie die beiden auch wirklich Detektive sein lassen oder Kommissare sein lassen. Das hat schon Spaß gemacht. Und das Traurigste mit war eigentlich das Ende, denn die Serie wird nicht weitergeführt. Sie nehmen sich am Ende aber in der letzten Folge noch viel Zeit, nochmal lange, ausgiebige Kamerafahrten über wunderschöne Landschaft und über leere Straßen zu machen und Miller und Hardy nochmal einen sehr sehr typisches Gespräch führen zu lassen, was einen gleichzeitig zufrieden und sehr traurig zurücklässt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist eine großartige Serie. Es ist so eine der beeindruckendsten Serien der letzten Jahre, so finde ich.
Finde ich auch, ja.
Da stimmt auch alles. Die Musik stimmt und David Tennant und die Musik und David Tennant und die Fälle und David Tennant. Die Story ist gut und David Tennant.
Ja, die Musik ist auch nicht schlecht.
Ja, ja, und David Tennant.
Ihr hört schon, falls ihr David Tennant nicht mögt, erstmal macht aus, hört uns nicht weiter. Aber dann ist Broadchurch vielleicht nichts für euch. Nein, aber er trägt die Serie, also er und seine Kollegin tragen durchaus die Serie. Olivia Colman und David Tennant, ohne die beiden wäre die Serie, also so gut die Nebendarsteller sind, aber sie lassen sich Zeit, die Produzenten trauen sich hier auch, die beiden das Ganze tragen zu lassen. Das funktioniert sehr gut.
Ja. Und David Tennant ist ja das Warpaint der Schauspieler.
So sieht's aus.
Ne? So sieht's da machen wir uns aus. Mal nichts vor.
So ist es.
So. Kaum habt ihr gelesen, nicht ganz gehört, müssen wir uns auch schon wieder von euch verabschieden.
Im ihr Radio hat man es nicht leicht.
Ja. Nee, als Radiohörer hat man es nicht, als UKW-Hörer hat man es nicht leicht. So ist das. Ja, ihr kennt das ja schon, es kommt jetzt verkostet und deswegen müssen wir uns von den Hörerinnen und Hörern von Kiel FM und Westküste FM an dieser Stelle verabschieden. Für alle anderen geht's jetzt nochmal in Liebharts Detmolder Fachwerkdorf ins Sudhaus. Das ist eine Gasthausbrauerei. Die Geschichte dieser Brauerei beginnt im Jahre 2003 nämlich. Und dort in diesem Fachwerkdorf braute man in einem kleinen Rahmen für Gäste Bier. Mit Hilfe ortsansässiger Handwerksunternehmen wurde dann die Liebharts-Brauerei neu aufgebaut. Ende 2004 begann die Planung der Anlagen. Im darauffolgenden Jahr wurde der Braukessel angefeuert. Es handelt sich um einen Familienbetrieb, wie der Name der Brauerei vielleicht schon vermuten lässt. Und wir haben es heute mit einem Steinhardt Pale Ale zu tun. Und es handelt sich hierbei wohl um ein Bier, was in Indien getrunken wurde. Und damit es den langen Weg nach Indien überstand, wurde mehr Hopfen und mehr Alkohol verwandt. Gebraut wird das Bier aus Gerstenmalz, aus biologischem Anbau, Hopfen und Hefe. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Alkoholvolumenprozente wir hier haben. Das ist sehr schwer zu lesen, warte mal. Wir haben 5,8 Alkoholvolumenprozente. Ja, das ist 1% mehr als normal.
Ja, das ist nicht wenig.
Hast du nicht?
Doch.
Ah, okay. Ja, genau. Und viel Hopfen, das bedeutet also, das dürfte mir als Norddeutschen relativ entgegenkommen. So, jetzt gieße ich das mal hier ein. Frau Winters hat das bestimmt schon wieder alles erledigt, schon lange.
Ja, deswegen steht es natürlich auch ewig rum. Ich hoffe, es hat hier nicht schon stalinistische Züge angenommen.
Boing. Ich habe mir eine Spinne bestellt. Es wird zukünftig alles besser. Für das Mikro.
So. Ah, Sätze, die außerhalb von Podcaster und Radiomoderatorenkreisen keinen Sinn machen. Ich habe mir eine Spinne bestellt.
Man muss auch mal einfach eine Metaebene stehen lassen. So. Das ist nicht ganz hell, aber auch nicht ganz dunkel. Das ist Bernsteinfarben. So Bernstein.
Ach, was wären wir ohne Running Gags? Das ist ja
so, fertig. Ganz klar, das ist Bernstein. So, nun wollen wir mal gucken. Ja, der Schaum ist relativ schnell weg, finde ich.
Ja, aber es riecht schon mal fruchtig. Und so hopfig. Es hat schon. Es riecht, als würde es tatsächlich einem Norddeutschen gefallen. Kann man nicht anders sagen.
Ich lasse das mal hier. Ich habe ja jetzt so ein Kondensatormikrofon, da kann man ja alles mit hören.
Ah, sehr gut. Das Geräusch von Schaum.
Genau. Damit die Hörerinnen und Hörer auch was davon haben. So, dann verriechen wir mal. Ja, fruchtig. Relativ mild in der Nase, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, es hat sowas Fruchtiges, Zitroniges.
Ja. Leichter Honig oder sowas. Malzig. Oder, ja, so Honigkaramell irgendwie.
Ich finde es noch nicht so süß in der Nase. Aber
und du hast recht, so fruchtig, so Zitrone, Orange.
Ja, ja, genau.
Auf jeden Fall sagt es, es möchte getrunken werden, finde ich.
Das muss es.
Also, ich bin gespannt. Ich habe das ja noch nie getrunken.
Tja, also, da muss man wohl direkt zum guten westfälischen Prost greifen.
Ja, Prost.
Prost. Ja, schon sehr hopfig.
Schön.
Hopfig, fruchtig. Aber du hast recht behalten, glaube ich. Es ist schon, es geht sehr ins Norddeutsche mit seiner Hopfigkeit.
Ja.
Diese leichte Bitterkeit, das muss man mögen, ja.
Schön. Mir gefällt das. Das ist cool. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Dithmarscher. Wie hieß das denn, was wir damals, das war auch so ein, ach, wie hieß es, in diesen Steini-Flaschen.
Hm. Aber war das auch ein IPA?
Hm?
War das auch ein IPA? Nee.
Nee, nee.
Wahrscheinlich nicht. Tja. Also Bier können sie, die Lipper, ne? Kann man ja nichts sagen.
Ja, ist lecker.
Ist schon lecker. Aber jetzt auch nicht weiter spannend, aber lecker.
Nee, es ist halt sehr hopfig, was mich nicht stört. Ich mag ja dieses, ja, man würde es gemeinhin als, glaube ich, als bitter übersetzen. Hm. Und es ist dann so ein bisschen so eine leichte Fruchtigkeit. Aber das Hopfige, das dominiert natürlich sehr, ne?
Hm.
Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Wacken, was wir mal hatten. Das war auch eher so, ja, das...
Oh, stimmt, ja.
Das war auch ganz interessant, aber es hat uns nicht dauerhaft glücklich gemacht.
Hm. Ja, es wird noch ein bisschen malziger. Hm. Also mein Lieblingsbier wird es nicht. Wer IPAs allgemein mag, wird sich hier sicherlich freuen. Also das Hopfige ist schon sehr im Vordergrund. Dieses fruchtig-hopfige, was man ja gerne mal hat bei dieser Sorte Bier. Aber ja. Ich habe jetzt auch schmecke keine interessanten anderen Noten, die irgendwie was Besonderes wären.
Ja, diese Zitronigkeit halt, ne?
Zitronigkeit, so. Ja, so ein bisschen von dem Honig, was du angesprochen hattest, habe ich auch nochmal geschmeckt. Ist schon lecker.
Durchaus, also für Menschen, die auf die etwas norddeutscheren Biere stehen, ist es mit Sicherheit genau das Richtige. So, ja, was mache ich jetzt mit diesem Bier? Was habe ich denn dem Wackenbier gegeben? Das wäre jetzt das, was ich diesem Bier auch gerne geben würde.
Tja, also ich bin rein bauchgefühlmäßig bei einer 3. Denn es ist gut, aber auch nicht besonders. Hat mich nicht umgehauen, kann man mal trinken. Aber vermutlich das nächste Mal im Regal werde ich zu was anderem greifen. Weil zugegeben, die Auswahl ist groß.
Ja, das stimmt. Die machen ganz viele Biere.
Mhm.
Das stimmt. Die wir auch alle noch probieren werden. Sie stehen alle hier und warten darauf, verkostet zu werden. Ja. Weil eine von uns in einem Anfall von Wahnsinn
das ganze Regal ja gekauft hat.
Genau. Ja. Ah. Ja, ich schließe mich dem an. Ich würde diesem Bier auch liebe 3 Punkte geben, liebgemeinte 3 Punkte geben. Wirklich ein schönes Bier mit einer schönen Hopfennote. Und dieses Hopfige, wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an dieses eine Dithmarscher, was ich so gerne... Urtyp. Dithmarscher Urtyp. Ja. Genau. Das fand ich auch richtig gut. Das war lecker. Aber das hatte auch noch ein bisschen was anderes, was mir besser geschmeckt hat. Das fand ich richtig gut. Dieses hier, das finde ich auch gut, aber nur so gut. Und deswegen sind 3 Punkte, glaube ich, genau das Richtige.
Auch gut, aber nur so gut. Okay.
Ja, nicht so gut, sondern eher so mittelgut.
Das ist ein sehr gutes Fazit. Das lassen wir so stehen. Für das Liebharz Craft Beer Steinhardt Pale Ale.
Was so schön Bernsteinfarben ist.
Genau. Goldener Bernstein, eindeutig.
3 Punkte von Frau Winterhorst und 3 Punkte von mir. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Und es gibt natürlich auch beim nächsten Mal wieder Themen.
Ja, gelesen haben wir mal wieder Maxim Biller. Wobei, ich sage mal wieder, haben wir schon mal Maxim Biller gelesen?
Ja, natürlich. Biografie.
Ach ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte doch so eine vage Erinnerung. Guter Mann.
Ja.
Diesmal haben wir aber gelesen 6 Koffer. Mhm. Gehört haben wir Moves von Timo Lassie. Mhm. Dann widmen wir uns den YouTubes oder wie man so schön sagt, den YouTubes und schauen uns mal wieder einen Crashkurs an, einen ganz frischen History of Science. Vielleicht lernen wir da noch was. Und dann widmen wir uns dem nächsten Bier. Mhm. Ich schätze, wieder ein Liebharts-Bier. Da hört ihr dann, zumindest wenn ihr uns im Internet hört, um welches es sich handeln wird.
Genau. Und wir möchten natürlich auch heute die Gelegenheit ergreifen, uns bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken, die uns unterstützen. Das ist wichtig für uns. Das ist der Grund, warum diese Sendung so ist, wie sie ist. Egal, wie ihr das macht und was ihr macht, macht das auf jeden Fall weiter. Ob ihr uns nur hört, ob ihr uns Sterne bei iTunes gibt oder was auch immer ihr macht, ob ihr uns finanziell unterstützt, macht das bitte sehr, sehr gerne, auch gerne noch mehr weiter, denn das macht, dass diese Sendung auch morgen noch senden kann, für die, zum Beispiel die nächste Folge. Also vielen Dank dafür und gerne auch mehr, haben wir nichts dagegen, nehmen wir alles. Also, bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.